Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen beim Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Das Weinen der Vögel, so heißt der Roman des Nigerianers Chigozie Ibioma, erzählt wird hier eine tragische Liebesgeschichte. Bevor wir uns der Literatur Westafrikas zuwenden, schauen wir aus aktuellem Anlass nach Zentralamerika, nach Nicaragua. In Managua ist gestern im Alter von 95 Jahren Ernesto Cardenal gestorben. Er war Priester, als solcher einer der bedeutendsten Vertreter der Befreiungstheologie. Ein Revolutionär und Marxist, der bis zuletzt fest davon überzeugt war, dass sich Christentum und Marxismus miteinander verbinden lassen. Cardenal bekleidete nach dem Sturz des Diktators Somoza von 1979 bis 1987 das Amt des Kulturministers der sandinistischen Regierung unter Daniel Ortega. Und Ernesto Cardenal war einer der großen Dichter Lateinamerikas, der nicht zuletzt in Deutschland eine treue Fangemeinde hatte. Der 1925 in Granada geborene Mann, dessen Markenzeichen die Baskenmütze wurde, hatte oft Deutschland besucht und hier gelesen. Dann wohnte er nicht selten bei seinem Verleger und Freund Hermann Schulz. Hermann Schulz, selbst Schriftsteller, hat ab 1967 als Leiter des Peter Hammer Verlages die Schriften und Gedichte Cardenals in Deutschland bekannt gemacht. Ich habe Hermann Schulz vor der Sendung erreicht und ihn zuerst gefragt, wie der erste Kontakt zu Cardenal zustande kam.
Das ist eine wunderbare Geschichte. In der Schweizer Tageszeitung Die Tat, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, erschien ein Gedicht in der Übersetzung von Stefan Bacchio. Und dieses Gedicht wurde mir zugespielt von einem Rundfunkredakteur aus Berlin, Arnim Jure hieß der, und er sagte, vielleicht lohnt es sich mal, sich um diesen Autor zu kümmern. Das war allerdings eine lange Suche, denn ich schrieb dann an einen Ernesto Cardenal in Nicaragua, habe ich gedacht, das Land ist klein, jeder kennt ihn, aber die Briefe kamen zurück. Und dann suchte ich in der Landesbibliothek Düsseldorf ein Zeitschriften- und Zeitungsverzeichnis, ein internationales, und da fand ich eine Tageszeitung, La Prensa, in Managua. Ich schrieb dorthin, ich würde gerne mit Ernesto Cardenal Kontakt aufnehmen. Darauf antwortete mir sofort Pablo Antonio Cuadra, auch er ein Dichter und Cousin von Cardenal. Cardenal würde jetzt auf den Solentiname-Inseln leben, hätte eine christliche Kommune gegründet, und der würde sich sicher freuen, wenn ich mit ihm Kontakt aufnehme. Das habe ich dann getan. Und Cardenal in seiner lakonischen Art hat sofort gesagt, ich bin einverstanden, dass Sie meine Gedichte herausbringen. Dieser Vertrag besteht bis heute. Und daraus wurden dann mehr als 40 Buchpublikationen im Laufe der Jahre. Zunächst, ganz am Anfang standen die Psalmen. Das heißt also moderne Psalmennachdichtungen. Und das wurde zu meiner großen Überraschung, ich war ja noch ein junger Verleger, ein Riesenerfolg.
Sie hatten eben von einem bestimmten Buch bzw. von Psalmen geredet. Wahrscheinlich ist das der Titel Zerschneide den Stacheldraht, richtig, südamerikanische Psalmen, 1967 erschienen. Und ich denke, es ist nicht gerade so zufällig, dass das erschienen ist in diesen politisch bewegten Zeiten der Bundesrepublik.
Ja, das konnte man, als wir das rausbrachten, nicht ahnen, dass das so genau in die Atmosphäre, in die politische Atmosphäre der Studentenbewegung passen würde. Und auch in Lateinamerika war Cardenal völlig unbekannt. Die Psalmen waren in Medellin in Kolumbien, wo Ernesto Cardenal Lehrer, theologischer Lehrer war, erschienen in einer Auflage von 300 Exemplaren. Und er schickte mir dann ein Exemplar und ich ließ es übersetzen. Und Dorothee Sölle, die deutsche Theologin, hat ein Nachwort dazu geschrieben. Und das hat dem Buch natürlich eine zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft, denn Dorothee Sölle war damals schon eine bekannte Persönlichkeit.
Hermann Schulz, Ernesto Cardenal war ein radikaler katholischer Prediger und Priester. Also radikal in dem Sinne, weil er die Botschaft Jesu, würde ich mal so sagen, ernst nahm, nämlich sich kompromisslos auf die Seite der Armen zu stellen. Der damalige Papst Johannes Paul II. Hatte ihm deshalb die Ausübung des Priesteramtes verboten. Das hat ihn allerdings nicht weiter geschert und aufgehoben wurde das allerdings auch wiederum sehr spät. Wie hat sich diese Gesinnung Cardenals im dichterischen Werk abgebildet?
Also zunächst einmal, er ist eigentlich ein Mystiker. Mhm. Und alles das, was er dahin geschrieben hat, vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren, da geht es um das Reich Gottes auf Erden. Er ist der Überzeugung, das ist eine sehr fundamentalistische Haltung, dass das Reich Gottes hier auf der Erde stattfinden wird. Und das ist auch der tiefere Sinn seines Glaubens an den Sozialismus, an den Kommunismus. Natürlich, ich habe mit ihm darüber geredet, ob er denn das, was in der Sowjetunion passierte, in der DDR passierte. Und das fand er natürlich eine Perversion des Sozialismus. Das ist nicht das, was er gemeint hat. Und in jenen Jahren hatte er natürlich in Lateinamerika eine ganze Menge von Freunden, auch Dichtern, die in einer ganz ähnlichen Weise für eine neue Gesellschaft eintraten, sich radikal auf die Seite der Armen stellten und versuchten, das in Geschichten, in Gedichten und in Liedern darzustellen. Denn das Liedgut gehört unbedingt dazu. Und es ist ja so, dass einige Kardinalgedichte zuerst hier in Deutschland vertont wurden von einem niederländisch-deutschen Musiker, Piet Janssens hieß der, der dann auf vielen Kirchentagen den Ernesto Kardinal begleitet hat. Und diese wurden richtige Bestseller in den 70er und 80er Jahren.
Könnten Sie ein Gedicht von Kardinal mal vortragen?
Empfange diese Rosen aus Costa Rica, Miriam, mit deinem Liebesgedicht. Meine Verse werden dich daran erinnern, dass das Antlitz der Rosen dem deinen gleicht. Die Rosen werden sich daran erinnern, dass man die Liebe schneiden muss und dass dein Gesicht vergehen wird wie Griechenland und Rom. Wenn es keine Liebe mehr gibt und keine Rosen aus Costa Rica, wirst du dich, Miriam, dieses traurigen Liedes erinnern. Das ist eines der ganz frühen Gedichte von Kardinal. Und dann haben wir das gesamte Werk von Kardinal herausgebracht. Heute liegt das poetische Werk in zwei Bänden vor.
So, Kardinal hat einerseits politische Schriften verfasst, aber vor allen Dingen hinterlässt er, wie Sie es eben schon gesagt haben, ein reiches lyrisches Werk. Dafür erhielt er unter anderem 1980 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und er war sogar für den Literaturnobelpreis nominiert. Im Wuppertaler Peter Hammer Verlag, das haben Sie eben angedeutet, erschien das poetische Werk Kardinals. Ich glaube zuerst in 9 Bänden, wenn ich das richtig mich erinnere.
Richtig, ja.
Ja. Was macht denn diese Lyrik Ihrer Meinung nach preiswürdig und so einzigartig?
Zunächst einmal die einfache Sprache. Es ist zwar eine hochphilosophische Thematik, die er betrachtet, aber er bringt das in eine Sprache, die jedermann verstehen kann. Und man muss ganz ehrlich sagen, seine berühmtesten Bücher sind das Buch von der Liebe, das sind die Psalmen und das sind einige Gedichtbände. Aber da, wo er, sagen wir mal, über den Kosmos spricht, da zeigt sich ein Dichter, der die moderne Physik und Astrophysik genauestens studiert hat und versucht, daraus eine wissenschaftliche Poesie zu machen. Und das ist nicht ganz leicht verständlich, muss ich sagen. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels hat er wahrscheinlich deswegen bekommen, weil er ganz am Anfang im Widerstand gegen die Somoza-Diktatur dafür plädiert hat, diese Revolution zwar mit Gewalt durchgeführt, aber wir werden keine Rache nehmen. Und daran haben sich in den ersten Jahren die Sandinisten, die in Nicaragua dann die Macht übernahmen, auch gehalten. Er wurde Kulturminister, sehr einflussreich. Und ihm lag dann nicht daran, seine eigenen Gedichte zu veröffentlichen, sondern da sorgte er dafür, dass überall in dem Land Werkstätten der Poesie entstanden. Und das sind so Blüten, die ganz wunderbar gedeihen und die es bis heute gibt.
Ernesto Kardinal wurde von Literaturkritikern hierzulande als einer der originellsten christlichen Mystiker bezeichnet. Das haben Sie eben auch schon angedeutet, der Mystiker. Für andere war er eher ein linker Esoteriker. Also ganz offensichtlich polarisierte Kardinal auch mit seiner politischen Orientierung wie mit seiner Dichtung.
Man könnte ihn auch einen Fundamentalisten nennen, denn sein Glaube an Gott und an die Auferstehung ist sehr fundamentalistisch geprägt, wie man das heute wahrscheinlich in protestantischen oder katholischen Kirchen so nicht mehr predigen würde. Aber bei ihm mischt sich eine gewisse Einfalt der Gläubigkeit mit einer hohen Intelligenz. Und das ist etwas, was ihn auszeichnet und was relativ selten ist.
Hermann Schulz, Schriftsteller, ehemaliger Leiter des Peter Hammer Verlages und Freund des gestern verstorbenen Priesters, Widerstandskämpfers und Poeten Ernesto Kardinal. Wir machen weiter mit Chigozie Ibioma, 1986 in Nigeria geboren. Derzeit lebt der Schriftsteller in den USA. Ibioma ist kein Neuling auf der literarischen Bühne. Sein erster Roman, Der dunkle Fluss, wurde vielfach international ausgezeichnet und war 2015 für den Man Booker Prize nominiert. Nun liegt ein weiterer Roman des Nigerianers auf Deutsch vor, Das Weinen der Vögel. Erzählt wird eine universelle Geschichte über Liebe und Schuld, die fest in der nigerianischen Tradition verwurzelt ist. Näheres von Walter von Rossum.
Chinonso war 11 Jahre alt, als er zum ersten Male Weiße gesehen hat. Damals hatten sie sich noch herrlich amüsiert über diese sonderbaren Wesen. 10 Jahre später lebt er immer noch im Südosten Nigerias in einer Gegend, die mal als Biafra von sich reden gemacht hatte. Seine Eltern sind tot, er schlägt sich als kleiner Geflügelbauer durch. Eines Abends sieht er auf einer Brücke eine junge Frau. Chinonso hat Sorge, sie wolle sich in die Tiefe stürzen, er beschwört sie und in einer Art Panik wirft er 2 seiner gerade erstandenen Hühner in die Tiefe, vermutlich um die Tiefe des Falls zu veranschaulichen.
Gaganaogu! Die Trauer über die ertrunkenen Hühner hatte jeden Gedanken an die Frau auf der Brücke unterdrückt. Als sie jedoch allmählich verebbte, drängten erste Erinnerungen an sie in sein Bewusstsein. Er versuchte, sich ein Bild von ihr zu machen. Wie er im Dunkeln gerade mal hatte erkennen können, war sie mittelgroß und weniger fleischig als Miss Jay, die Prostituierte. Sie hatte eine helle Bluse und einen Rock angehabt und sie fuhr einen blauen Toyota Camry, ähnlich wie der seines Onkels. Wie Grashüpfer sprangen seine Gedanken von ihrem Aussehen zu der Frage, wie es ihr wohl danach ergangen war. Er machte sich Vorwürfe, dass er so schnell weitergefahren war.
Er weiß nicht, wie es der Frau ergangen ist, doch einige Zeit später kreuzen sich die Wege der beiden wieder. Später wird er erfahren, dass Ndali tatsächlich mit dem Gedanken gespielt hatte, sich die Brücke hinabzustürzen wegen eines Mannes. Chinonso und Ndali verlieben sich ineinander. Damit beginnt das größte Glück, das sich bald in das größte Unglück verwandeln wird. Ndali stammt aus begüterten, standesbewussten Verhältnissen. Sie selbst ist angehende Apothekerin und ihre Eltern sind strikt gegen diese Verbindung. Um sich ihrer würdig zu erweisen, beschließt Chinonso, in Europa zu studieren. Er verkauft all sein Hab und Gut und fliegt nach Zypern, wo er einen Studienplatz kaufen konnte. Doch alles geht schief. Ohne sein Zutun erleidet Chinonso einen Schicksalsschlag nach dem anderen. Der Roman handelt natürlich auch von den typischen Konflikten, die Afrikaner mit der europäischen Moderne haben. Die kommen etwa zum Ausdruck, wenn die grässlichen, neureichen, europäisch geschulten Schwiegereltern in Spe Chinonso ihre Abneigung deutlich zu spüren geben. Während seines Aufenthalts auf Zypern dämmert ihm, wie anders die Uhren hier ticken. Doch bevor er lernen konnte, damit umzugehen, verschlingen ihn die Umstände. Chigozie Obioma verschweigt auch nicht die postkoloniale Realität Nigerias und die besondere Situation der Igbo, dem Volk, dem der Autor und sein Held angehören. Vor über 100 Jahren hatten europäische Generäle am Sherry-Tisch beschlossen, einen neuen Staat zu schaffen. Man umrandete auf der Landkarte ein bestimmtes Gebiet, in dem die unterschiedlichsten Völker lebten und etliche selbstständige Königreiche bestanden und nannte das Gebilde Nigeria. Der Name soll der Gattin eines britischen Kolonialbeamten eingefallen sein. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und seit den Ölfunden Anfang der 70er Jahre eines der kaputtesten.
Vor 300 Jahren brachte der weiße Mann den ersten Spiegel nach Nobi, einen Ort, wo die Menschen so tapfer und weise sind wie andernorts die Götter. Sie reagierten jedoch so besessen darauf, dass es ihnen letztlich nur Kummer brachte. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Menschen die Bräuche der Vorfahren damals noch lange nicht aufgegeben hatten. Sie übernahmen das Neue, Spiegel, Musketen, Tabak, ohne die Schreine ihrer Schiis zu zerstören. Erst ihre Kinder gelangten zu der Überzeugung, dass der Zauber des weißen Mannes mächtig war. Und so strebten sie nach seiner Macht und seinem Wissen.
Orchestra of Minorities heißt das Buch im Original. Orchester der Minderheiten, so nennt Chinonsos Vater das Klagen der Hühner, woraus sich der deutsche Titel »Das Weinen der Vögel« ableitet. Eine Weile kann der westliche Leser dem Schicksal Chinonsos mitfühlend folgen. Doch in Wahrheit hatte Chigozie Obioma die Geschichte dem Erfahrungshorizont des weißen Mannes von Anfang an entzogen. Während man bei vielen der großartigen Romane afrikanischer Autoren in den letzten Jahren den Eindruck hatte, sie öffneten afrikanische Verhältnisse dem abendländischen Weltverstehen, macht Obioma ganz das Gegenteil. Das Weinen der Vögel ist mit Abstand der afrikanischste Roman, den ich bislang gelesen habe. Darin besteht seine Größe, aber das erklärt vielleicht auch eine gewisse Hilflosigkeit bei der Lektüre. Denn der Erzähler der Geschichte von Chinonso ist sein Shi, ein Schutzgeist im spirituellen Kosmos des Volks der Igbo. Seit ungefähr 700 Jahren hat er unzählige Schützlinge bewohnt und behütet. Es war nie leicht, doch Chinonsos Misere bringt auch ihn zur Verzweiflung. Es gehört zu den schönsten, den ergreifendsten Szenen des Romans, als der Shi in seiner Ratlosigkeit einmal den Körper seines Schützlings verlässt, um Rat zu suchen im Parlament höherer Geister.
Yano Yango, ich kenne den Weg nach Alamdishi gut, aber in dieser Nacht war er verschlungener als sonst. Die Hügel am Wegesrand waren unvorstellbar düster und nur hier und da gesprenkelt vom wilden Licht mystischer Feuer. Die Wasser des Omambala Ukwu, dessen Geschwisterfluss auf der Erde fließt, rauschten dumpf in dunkler Ferne. Ich überquerte die leuchtende Brücke, über die Unmengen von Menschen aus allen vier Ecken der Erde zu den Geistern ihrer Vorfahren reisen. Vom Fluss aus hörte ich einen vielstimmigen Chor. Sie sangen in einer uralten, mystischen Sprache, die ich, so sehr ich es auch versuchte, nicht entschlüsseln konnte. Sie sangen für all die Kinder, die bei der Geburt gestorben waren und deren Geister die himmlischen Weiten ziellos durchquerten. Denn ein Kind kann selbst nach dem Tod nicht links von rechts unterscheiden.
Ein Shi verlässt eigentlich nur selten den Körper seines Schützlings. Sein Schutzrepertoire ist bei Licht betrachtet gar nicht so überirdisch. Er kann ein bisschen flüstern und hier und da einen Impuls aussenden. Man könnte ihn als eine Art externes Bewusstsein ansehen, Gewissen vielleicht, unser Selbstgespräch, unser Zeuge. Die anglophone Literaturkritik und höchstinstanzlich die New York Times haben das Weinen der Vögel frenetisch begrüßt. Chigozie Obioma habe eine afrikanische Odyssee geschrieben oder wenigstens eine Schöpfungsgeschichte aus dem Geist der Igbo. Mag sein, doch ich fürchte, selbst afrikanische Leser hätten Mühe, dieses Buch als Roman ihrer Himmelsordnung zu lesen, geschweige denn als irgendeine Inferno-Variante. Es nützt doch nichts, die beiden Schaubilder zur Igbo-Kosmologie am Ende des Buches zu Rate zu ziehen. Ich staune über eine unerhörte Welt, in der ein paar Requisiten unserer Realität stattfinden, aber die Zusammenhänge passen nicht. Chigozie Obioma schlägt mit seinem Roman eine Bresche in den weißen Universalismus. Alterität scheint auf, eine Wirklichkeit jenseits unserer Weltwahrnehmung. Es ist eine der weitesten Reisen, die im Moment mit literarischen Mitteln möglich sind.
Walter von Rossum, der Roman »Das Weinen der Vögel« von Chigozie Obioma wurde von Nikolai von Schweder-Schreiner ins Deutsche übertragen. Erschienen ist das Buch im Piper Verlag, 510 Seiten, 24 Euro.
»Schau«, sagt das Kind. »Schau«, sagt das Kind, »das ist ein großer Baum. Der Frühling kracht in den Zapfen der Kiefern und das dunkle Grün der Nadeln wandert den Bach entlang, den Dotterblumenrain hinauf. Den Taktstock nicht bewegen. Mit fletschenden Zähnen trottet der Hund zurück in den Hof.
Schau, sagt das Kind, so der Titel des eben gehörten Gedichtes von Hans Eichhorn. Und auch dies ist eine Todesmeldung. Erst heute erreichte uns die Nachricht, dass der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und Maler am Samstag im Alter von nur 64 Jahren in seinem Haus am Attersee verstorben ist. Der 1956 in Vöcklabruck geborene Eichhorn veröffentlichte unter anderem in Literaturzeitschriften wie Text und Kritik und Wespennest. 1993 erschien mit »Das Zimmer als voller Bauch« sein erster Gedichtband. Es folgten weitere Publikationen. Der als Sprach- und Wortkünstler geehrte Hans Eichhorn erhielt für sein Werk unter anderem den renommierten Georg-Trakl-Preis. Und noch eine Meldung, die Stadt Kassel hat am Samstagabend den mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis für grotesken Humor an den Schriftsteller, Kolumnisten, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk verliehen. Und das war's von uns. Weiter geht es gleich nach den Nachrichten mit Forschung aktuell. Darin Beiträge zum Coronavirus und der Frage, ob Zweitinfektionen eine reale Gefahr sind. Am Mikrofon ist dann mein Kollege Ralf Krauter. Und mehr über Bücher heute Abend in Andruck, unser Magazin für politische Literatur. Und hier an dieser Stelle verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.